In der heutigen Episode geht es um ein ideales System und um die Frage, wie man ein solches ideales System bauen kann. Nun ist diese Frage sicherlich etwas ideell, denn ein ideales System wird es gar nicht geben. Bestenfalls gibt es den Anspruch, ein bestehendes System idealer zu gestalten, aber das ideale System, das Ankommen im idealen Zustand, wird es unter systemischen Perspektive nicht geben, denn System is Action und ein System, was gerade eben noch ideal gewesen sein könnte, ist schon im nächsten Augenblick nicht mehr ideal und reibt sich immer an den inneren und äußeren Bedingungen, die es zu neuen Herausforderungen zwingt und motiviert. Dennoch ist doch die Frage interessant, wie man ein idealeres System bauen kann. Und die Frage nach einem idealeren System im sehr Allgemeinen, die Frage nach einer idealeren Organisation im etwas Konkreteren und die Frage nach einer idealen oder idealeren Verwaltung im ganz konkreten Sinne bekam Anne Brohilker im Podcast Alles gesagt von Die Zeit gestellt. Und die Antwort, die Anne Brohilker gegeben hat, ist so einfach und so prägnant, im Prinzip nur ein einziges Wort, das mich dieses Wort zu dieser Episode motiviert hat. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Bevor ich dir dieses eine Wort verrate, ich habe es übrigens auch mit Absicht nicht in den Titel der Episode aufgenommen, sondern möchte es noch etwas geheim halten. Noch ein kleiner Rücksprung in die vergangene Woche. Anne Brohilker hat im Podcast Alles gesagt, den Die Zeit herausgibt, drei Gründe für Systemversagen benannt. Diese drei Gründe für Systemversagen haben mich zur Episode in der vergangenen Woche motiviert, denn sie korrespondieren wunderbar mit den sogenannten entscheidbaren Entscheidungsprämissen von Niklas Luhmann. Wenn du also drei Gründe des Systemversagens abgeleitet aus dem Cum-Ex-Fall hören möchtest, wenn du wissen möchtest, wie diese drei Fälle mit den entscheidbaren Entscheidungsprämissen von Niklas Luhmann korrespondieren und welche konkreten Erkenntnisse du daraus mitnehmen kannst, dann spring gerne nochmal eine Woche zurück auf den Teil 1 dieser durch den Podcast motivierten Episoden von mir. Heute nun der zweite Teil, der mich aus dem Podcast Alles gesagt zu dieser Episode motiviert hat, nämlich die kurze und prägnante Antwort von Anne Brohilker auf die Frage, wie man eine ideale Verwaltung bauen sollte. Und sie nannte das Wort output-orientiert. Output-orientiert. Es geht also nicht um jede Art von sozialem System, weil einige soziale Systeme, Familien, auch Freundeskreise, produzieren keine Outputs oder müssen keine Outputs produzieren. Aber Organisationen im Allgemeinen und Business-Organisationen im Speziellen produzieren tatsächlich Output. Und Anne Brohilker gab den Hinweis, sich an diesem Output zu orientieren. Das fand ich besonders erstaunlich, weil sie bekam die Frage auf die staatliche Verwaltung gestellt. Das heißt, wie baut man eine optimale staatliche Verwaltung? Und auch da nannte sie den Begriff der Output-Orientierung, sodass man sieht, dass auch dort Output produziert werden müsste oder sollte. Und dass es aus ihrer Sicht eine gute Idee wäre, diesen Output in den Blick zu nehmen. Und diese Antwort korrespondiert wunderbar mit meiner Praxis als systemischer Unternehmensberater. Denn seit Jahren arbeite ich auch output-orientiert in meiner Beratung, ohne dass ich das so pragmatisch auf ein Wort reduziert hätte. Deshalb hat mich das so angesprochen, deshalb war das Wort output-orientiert bei mir so anschlussfähig, weil ich mache es schon, ohne es so schön prägnant benannt zu haben. Was bedeutet das? Jede Organisation im Allgemeinen, jede Business-Organisation, jede Verwaltung offensichtlich auch, produziert also einen Output. Und wenn man sich ein Business-Unternehmen vorstellt, ist es relativ simpel. Der Output sind die Produkte, die Lösungen, die dieses Unternehmen produziert. Das heißt Autos, Kühlschränke, Waschmaschinen, Fernseher, Computer, was auch immer der Output sein mag. Bei Sachgütern, das gleiche aber natürlich auch bei Dienstleistungen. Ja, der Beratungs-Output, die Website, die entsteht, Die Dienstleistung im allgemeinen Sinne, die am Ende als Produkt formuliert sein kann, ist der Output einer Businessorganisation. Und gerade Dienstleistungsunternehmen haben häufig die Problematik, dass ihr Output gar nicht so klar definiert ist. Jedes Restaurant, auch jede Dönerbude, hat sie. Da steht also meistens oberhalb des Tresens, oftmals mit Bildern verdeutlicht, was es in dieser Dönerbude zu kaufen gibt. Da steht das Produkt, da steht der Preis. Dieser Dienstleister hat also sein Portfolio klar benannt. Der Output, den diese Organisation produziert, nämlich Döner, Pide und was auch immer, dieser Output ist klar benannt und bepreist. Nicht alle Dienstleister haben so eine schöne Speisekarte. Und deshalb empfehle ich Dienstleistern, die diese Speisekarte nicht haben, genau so eine Speisekarte anzufertigen. Wie sieht die Speisekarte deines Dienstleistungsportfolios aus, ist dann meine Frage. Und ich stelle immer wieder fest, dass viele Dienstleister diese Speisekarte nicht haben. Da hat also jedes Restaurant, auch jede Döner- und Pommesbude, vielen professionellen Dienstleistern einen Vorteil. Das heißt, die haben die Speisekarte. Andere Dienstleister, Berater, Consultants, Coaches, was auch immer, Werbeagenturen. Es gibt so viele Dienstleister, Finanzdienstleister, Immobiliendienstleister, was auch immer. Diese Dienstleister haben oft diese schöne Speisekarte nicht. Diese Speisekarte beinhaltet aber aufgelistet den Output der Organisation. Und nun sind wir wieder bei Anne Brohilger bei der Output-Orientierung und der ersten Empfehlung. Wenn der Output nicht glasklar definiert ist, kann ich meine Organisation auch nicht am nicht definierten Output orientieren. Daher mein erster Tipp: Definiere den Output deiner Organisation, wenn es nicht schon passiert ist. Eine Businessorganisation, die Sachgüter herstellt, hat üblicherweise entsprechende Produktkataloge angefertigt. Eine Businessorganisation, die Dienstleistungen anfertigt, die hat meistens die schöne Speisekarte nicht, aber es lohnt sich, eine anzufertigen. Und auch Sachgüterhersteller, die sich bezüglich ihrer Sachgüter sicher fühlen, wir haben ja unseren Produktkatalog, haben oftmals nicht alle Dienstleistungen, die sie auch anbieten, in diesem Produktkatalog mit eingearbeitet. Zum Beispiel Beratungsdienstleistungen zum Sachprodukt oder Implementierungsdienstleistungen zum Sachprodukt oder Wartungs- und Lifecycle-Dienstleistungen zum Sachprodukt, Schulungen beispielsweise und solche Dinge. Das heißt also, auch Sachgüterhersteller haben häufig Defizite in der korrespondierenden Speisekarte der zum Produkt angebotenen Dienstleistungen. Fast immer gibt es hier einen Handlungsbedarf. Und wenn die Idee von Anne Brohilger stimmt, dass die Output-Orientierung eine gute Idee sein könnte, dann muss der Output gut definiert sein. Also, erster Tipp, definiere deinen Output am besten in einer gut formulierten und definierten Speisekarte, die viele Leute gut verstehen können. Damit übrigens erreichst du Anschlussfähigkeit in zwei Richtungen. Für die Menschen in deiner Organisation, die diesen Output produzieren, hast du eine hohe Anschlussfähigkeit, weil das machen die Leute. Du schaffst also keine neue Welt, keine neue Vision, keine neue Mission, keine neuen Wörter, die erst neu eingeübt werden müssten, sondern du greifst die bestehende Kommunikation der Produzierung dieses Outputs auf und formulierst im Prinzip nur die passenden Überschriften. Und das Schöne ist, dass diese Überschriften gleichzeitig auch anschlussfähig sind mit der potenziellen Kundschaft, denn auch diese Kundschaft, die diese Produkte in irgendeiner Art und Weise konsumiert, ist natürlich an dieser Speisekarte interessiert und möchte wissen, welchen Output produziert die Organisation, deren Leistungen ich als Kunde in Anspruch nehme. Auch hier ist also eine Speise- und Menükarte hilfreich. Also Anschlussfähigkeit nach innen und außen, wenn das Produktportfolio der Output definiert ist. Nun sagst du vielleicht, naja gut, ich bin ja nicht verantwortlich für den Output meiner ganzen Organisation. Meine Firma stellt Waschmaschinen her und ich bin in letzter Konsequenz nicht für die Waschmaschine zuständig, sondern ich bin innerhalb der Organisation ja fürs Personal zuständig. Also die Waschmaschine ist nicht der Output meines Bereichs. Aber auch dein Bereich, nehmen wir mal als Beispiel Personal, produziert einen Output. Das heißt, die Output-Orientierung funktioniert skalierbar an jeder Stelle. Das ist übrigens die super charmante Idee, die ich seit Jahren verwende und die Anne Brohilger so schön auf das eine Wort Reduziertheit. Jede professionelle Organisation, auch ein Team innerhalb einer großen Organisation oder eine Abteilung innerhalb einer Verwaltung, produziert einen Output. Und diesen Output, den kann man beschreiben, diese Menükarte kann man anfertigen. Wenn man beispielsweise in der Personalabteilung einer Waschmaschinenfirma beschäftigt ist, dann hat diese Personalabteilung auch einen Output. Also zum Beispiel ein Onboarding-Produkt oder ein Personalentwicklungsprodukt oder auch ein Personalveränderungsprodukt, wie auch immer dann die Lösungen benannt und bezeichnet werden, sei mal dahingestellt. Aber auch eine interne Abteilung, das ist die Message, hat Outputs. Und dieser Output kann definiert werden und es ist hilfreich, diesen Output zu definieren, denn auch der intern produzierte Output, zum Beispiel einer Personalabteilung, hat interne Abnehmer, zum Beispiel die Fachabteilungen, die Personal benötigen. Ich habe dieses Prozedere üblich sehr intensiv in den IT-Abteilungen durchgeführt und habe den Wandel von der IT-Abteilung vom typischen Technikbereitsteller zum sogenannten Service Provider begleitet. Im Zuge dessen haben die IT-Abteilungen nicht nur einfach ein Stück Technik hingestellt, einen PC, einen Drucker, ein Stück Software, eine Maus, sondern sie haben Lösungen generiert, die für die Kunden attraktiv und gut zu konsumieren sind. Das heißt, der Output moderner IT-Abteilungen ist fast immer in entsprechenden Produktkatalogen definiert und die internen Abnehmer dieser Leistungen können sich aus diesem Produktkatalog bedienen. Das heißt also auch hier eine klare Output-Orientierung. Und das Ganze funktioniert offensichtlich gemäß einer Prohilke auch in Verwaltungen. Sie selbst war in der Juristerei beschäftigt, also Staatsanwältin, und auch sie glaubt, dass die Juristerei besser aufgestellt wäre, wenn sie output-orientiert aufgestellt würde. Was ist also das Produkt, die Lösung, das Angebot sozusagen der juristischen Abteilungen innerhalb der Justiz und was produzieren die von Output? Um das zu beschreiben, kann also auch hier offensichtlich hilfreich sein. Ich möchte nun mit diesem Output, mit den Produkten, mit den Menükarten mal ein kleines weiteres Gedankenbild mit dir skizzieren. Stell dir also mal vor, deine Organisation hat den Output definiert. Es gibt zum Beispiel 3-4 Produkte, die deine Organisation anbietet und die du deinen internen oder externen Konsumenten zur Verfügung stellst. Diese definierten Produkte sind anschlussfähig in deinem Team, weil dein Team produziert diesen Output und diese Produkte sind anschlussfähig bei deinen Kunden, weil deine Kunden konsumieren diesen Output. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang im wahrsten Sinne des Wortes zwischen der produzierenden Abteilung, dein Team, dem Output und dem Konsument, also einem anderen Team, welches den Output nutzt. Und das ist eine Wertschöpfungskette. In meiner Vorlesung an der Hochschule Aalen skizziere ich gern dieses entsprechende Bild und möchte es mit dir etwas weiterdenken. Das heißt, hinter dir gibt es andere Abteilungen oder Lieferanten, die produzieren Produkte in Form von Sachen oder Dienstleistungen, die du für dein Team einkaufst und konsumierst. Mit diesem Input produzierst du deinen Output, der wiederum der Input der nächsten Abteilung des nächsten Teams ist und so weiter und so fort. Und so entsteht zunächst mal simpel gedacht eine Wertschöpfungskette, die verknüpft ist mit den Produkten. Das heißt, wenn alle Produkte definiert hätten und alle so eine Speisekarte hätten, dann sind die Produkte sozusagen die Kettenglieder, die die anderen Teamglieder miteinander verbindet. Das heißt, es gibt ein großes Glied in der Kette, das ist das Team, welches Leistung erbringt. Der Output ist ein kleineres Bindeglied in der Kette und dann kommt das nächste große Bindeglied sozusagen in der Kette, das nächste große Glied in der Kette. Das ist das nächste Team, welches mit dem Input, den du produzierst, wiederum weiter produziert und es kommen wieder neue Ergebnisse raus und so baut sich die Kette immer weiter fort. Moderne Wertschöpfungsketten sind natürlich keine Ketten im eindimensionalen Sinn, sondern Netzwerke, aber um das soll es gar nicht gehen. Es soll um die Metapher gehen, dass der Output, den du produzierst, der Input der nächsten Abteilung, des nächsten Teams ist und die wiederum mit diesem Input weitere Outputs produzieren, die wiederum der Input für die nächsten sind und so weiter und so fort. Es gibt also eine schöne Metapher der Wertschöpfungskette, die man so bauen kann. Und das funktioniert auch dann, wenn es sich ausschließlich um Dienstleistungen handelt, also gar keine Sachgüter eine Rolle spielen, denn auch Dienstleister bauen ihre Dienstleistungen in Wertschöpfungsketten. Lass mich dieses Gedankenbild nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben also vor uns links einen Blockfile konstruiert, in dem das Team Output erarbeitet. Wir haben direkt vor uns die Produkte definiert in der Mitte des Bildes und wir haben auf der rechten Seite Kunden, die diesen Output abnehmen und für ihre weitere Wertschöpfung verwenden. Das heißt, links unsere eigene Werkstatt, in der Mitte die Produkte, die definiert sind, auf der rechten Seite die Werkstatt unserer Kunden, könnte man sagen, die den Output von uns benötigen, um dort weiteren Output in ihrer Werkstatt zu erzeugen. Wenn wir nun von Output orientiert sprechen, ändert sich damit die Blickrichtung eines gedachten Beobachters. Also führen wir in unser gedankliches Bild nochmal einen Beobachter ein, nämlich so ein Auge. Ja, und dieses Auge schaut jetzt sozusagen auf dieses Konstrukt von links nach rechts. Eine übliche Beobachtung von Verantwortlichen und Managerinnen und Managern richtet sich eher nach links auf die Organisation ins Team hinein. Das heißt, der Vektor des Auges ist nach links gerichtet in die eigene Werkstatt, die eigene Wertschöpfung, die eigenen Prozesse, die Befindlichkeiten der Leute, alles, was in dieser Organisation so stattfindet, das hat man als Manager im wahrsten Sinne des Wortes im Blick. Es könnte aber passieren, dass man da drin Dinge produziert, die am Ende gar keinen Abnehmer haben. Also man könnte durchaus Scheinleistung erzeugen, wie der Ingenieur sagen würde, wenn man den Blick zu starr nach links in die eigene Organisation richtet. Es wird da drin immer was zu optimieren geben, es wird immer was besser zu machen geben. Aber die Frage ist, macht man auch das Richtige besser? Nun kommt die Output-Orientierung. Und das ist zunächst mal ein Schwenk des gedachten Beobachters oder der Blickrichtung des gedachten Beobachters nach rechts. Wir schauen uns also den Output an, die Produkte. Und ich würde fast noch einen Schritt weiter gehen, noch ein bisschen weiter nach rechts schwenken, dort, wo die Produkte und die Kunden sind. Denn es geht nicht darum, dass man irgendeinen Output produziert, sondern es geht darum, dass man einen Output produziert, der für die Kunden nützlich ist. Also der Output muss nicht irgendwas sein, sondern es muss genau das sein, was die Kunden toll finden, was die Kunden begeistert, was die Kunden benötigen und konsumieren. Ob sie dafür was bezahlen oder ob das eine interne Leistung ist, die einfach nur so konsumiert wird, ist völlig egal. Es geht darum, dass die Kunden den Output der eigenen Organisation auch wirklich brauchen. Und das passiert, indem ich den Blickvektor nach rechts verschiebe, schaue mir die Kunden an, schaue mir den Output an, den meine Organisation produziert und beobachte, ob die Kunden diesen Output auch sinnvoll nutzen können, ob sie ihn wirklich brauchen, ob er ihnen wirklich weiterhilft. Und mit dieser Erkenntnis verändere ich zunächst mal das Portfolio. Also mein Blick schwingt sozusagen rechts auf den Kunde und der Nutzung meiner Produkte in der Kundenwelt und wieder aufs Portfolio und die Frage, biete ich das Richtige an? Kann ich hier neue Produkte bauen, die die Kunden noch mehr begeistern? Kann ich hier Produkte vielleicht weglassen, die die Kunden eigentlich gar nicht mehr konsumieren, weil sie vielleicht überholt oder überlebt sind? Das heißt, Portfolio-Management wäre dann die Blickrichtung nach rechts. Ich schaue mir die Produkte an und deren Wirkung bei den Kunden, die Nachfragesituation und so weiter und passe mein Portfolio an. Durch die Veränderung des Portfolios wiederum setze ich meine Organisation auf der linken Seite unter Druck. Das heißt also, seither haben sie ein Produkt produziert, das möchten die Kunden gar nicht mehr haben, aber die Kunden möchten gerne ein neues Produkt, das haben wir noch gar nicht. Und wenn ich als Manager output-orientiert arbeite, dann würde ich zum Beispiel ein neues Produkt definieren, gemeinsam mit den Kunden am besten, als MVP vielleicht, ausprobieren. Und dann würden die Kunden sagen, ja toll, so ein Produkt könnte man brauchen, produziert das in eurer Organisation. Und dann setze ich als Manager meine Organisation im positiven Sinne unter Druck, dieses neue Produkt auch zu bauen, herzustellen, auszuliefern, sodass meine Kunden Produkte bekommen, die sie halt nachfragen und auch lieben werden. Diese Output-Orientierung arbeitet etwas anders wie der Blick nach innen. Im Prinzip ist es ein bisschen strategischere Führung. Ich arbeite strategisch über die Orientierung am Output und überlasse die Art und Weise, wie produziert wird, eher meinem Team. Ich mache eine kleine Pause, um das setzen zu lassen. Wenn man sehr intensiv links arbeitet in der Organisation, ist immer die Gefahr gegeben, dass man als Führungskraft auch mikromanagt, dass ich meinen Leuten erkläre, wie sie ihre Arbeit noch besser machen sollen, obwohl eigentlich die Leute schon selber ganz gut wissen, wie sie es gut machen oder besser machen können. Oftmals steht man dann als Führungskraft sogar ein bisschen im Wege und meint es besser zu wissen, obwohl man es vielleicht gar nicht besser weiß. Wenn ich als Führungskraft nun die Blickrichtung nach rechts bewege, mir eher die Kundenreaktion anschaue und den Output anschaue, dann würde ich eher strategisch steuern, indem ich sage, dieses Produkt brauchen wir zukünftig nicht mehr, das sollte man aus dem Portfolio rausnehmen, streichen wir aus unserer Speisekarte, aber dieses neue Produkt muss in die Speisekarte rein. Und wenn die Organisation sagt, ja, aber das können wir ja gar nicht, dann könnte man als Manager sagen, ja, dann schafft euch die notwendigen Voraussetzungen, dass ihr es könnt. Schaut aber selber danach. Das heißt also, die Idee ist hier eher strategischer zu arbeiten und weniger in der Mikromanagement-Gefahr zu leben. Indem ich einfach sage, wie ihr das neue Produkt produziert, ist euer Bier. Entscheidend ist nur, dass es in einem halben Jahr zur Verfügung steht, weil ich habe es dem Kunde schon so angeboten und versprochen, um es mal etwas überspitzt zu formulieren. Wenn ich dann auch meine ganzen KPIs, meine Metriken auf diesem Output orientiere, also Kennzahlen schaffe und entwickle, die diesen Output und die Output-Wirksamkeit beim Kunde messen, dann schaffe ich eine gesamte Systemwelt, die Output-orientiert ist und genau dem entspricht, was Anne Brühlker einer idealen Organisation empfiehlt. Arbeite output-orientiert. Und das ist, wie gesagt, wunderbar anschlussfähig mit meiner Erfahrung. Ich mache das seit vielen, vielen Jahren als Unternehmensberater. Ich unterstütze Unternehmen, diese Output-Orientierung besser hinzubekommen, den Blick eher nach rechts zu schwenken, sich anzuschauen, ob das, was man heute anbietet, auch tatsächlich das ist, was die Kunden nachfragen und konsumieren möchten. Und das Ganze klappt, wie gesagt, nicht nur für ganze Unternehmen und Organisationen, sondern auch für Bereiche, für Abteilungen, für Teams und in letzter Konsequenz sogar für einzelne Menschen. Ist der Output, den ich produziere, überhaupt das, was meine Abnehmer von mir wünschen? Und so kann sich jeder einzelne Mensch die Frage stellen, wenn er output-orientiert denkt, mache ich überhaupt noch das, was meine Organisation von mir möchte? Und je besser ich ganz persönlich das produziere, was meine Organisation von mir wünscht, umso besser kann ich mich bei der nächsten Gehaltsverhandlung positionieren, weil dann bin ich für meine Organisation wichtiger, als wenn ich das nicht tue. Und demzufolge ist die Idee der Output-Orientierung für dich ganz persönlich eine Idee, aber auch für dein Team, für deine Organisation, für die gesamte Wertschöpfungskette. Eine unheimlich gut skalierbare Möglichkeit, Organisationen, Systeme idealer zu gestalten, nämlich an ihrem Output zu orientieren, bei der Gelegenheit eher strategisch zu führen und Mikromanagement zu vermeiden. Lieber in den Shop der eigenen Organisation zu schauen, statt in die Werkstatt. Die Werkstatt lieber denen zu überlassen, die da drin werken und arbeiten und sie dort gestalten lassen und lieber mehr zu schauen, ist das, was wir hier produzieren, auch wirklich das, was die Kunden nachfragen und steuern. Schärfe also deinen Blick für den Output, schaue nach deinen Produkten, Angeboten und Lösungen, schaue danach, inwieweit deine Kunden diese Angebote auch wirklich konsumieren und passe dein Portfolio entsprechend an. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg, bleib interessiert und neugierig, unternehme was, dein Heiko.